Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Vielleicht etwas unerwartet und doch eine durchaus relevante Frage, für die ich eure Handzeichen brauche, wenn das auf euch zutrifft. Wer von euch hat schon mal einen Rettungswagen gerufen? Ja, so eine Handvoll von euch ist es. Rettungswagen, ne? Dieses Ding, Sanka, hat man bei uns zu Hause auf der Alp immer gesagt. Diese Gerätschaft, die Tatütata macht, meine Jungs in voller Begeisterung versetzt, wenn es irgendwo vorbeifährt. Oder es bringt sie dazu, dass sie Bibo, Bibo, Bibo rufen. Das hat mir der iranische Teil meiner Familie mit auf den Weg gegeben und hinterlassen. Ja, eine ganze Ladung von euch hat schon mal einen Rettungswagen gerufen. Hat von euch schon mal jemand die Bergwacht oder die Seenotrettung gebraucht? Du hast schon mal Bergwacht gebraucht? Ja? Eher eine exotische, aber nicht weniger notwendige Geschichte. Und wenn die von euch, die ihr hier drin sitzt und sagt, ich habe schon mal die 112 gerufen, was waren so die Gefühle und die Gedanken hier, als dieses Fahrzeug gekommen ist? Wenn ihr wollt, dürft ihr das gerne laut sagen. Ich wiederhole es nochmal, damit es alle mitbekommen, auch die mit zu Hause. Was sind so die Gedanken und die Gefühle, als endlich hier dieses Fahrzeug bei euch vorm Haus gehalten hat? Oder dem Ort, wo es notwendig war? Schlecht, ja, genau. Jetzt ist Hilfe da. Endlich, ja. Wie bitte? Angst, ja. Erleichterung. Puh, ja. Wie bitte? Ein Gebetssprecher für die Person, die kommt oder die Hilfe braucht? Die Hilfe braucht, ja. Ja. Manchmal in solchen Momenten können Sekunden sich anfühlen wie Stunde, oder? Du stehst da und wartest. In Böblingen hört man ja öfters hier so irgendwo das Martinshorn, ein Rettungswagen hier heizt mit Blaulicht durch die Stadt, wie gesagt. Und seitdem wir als Familie zum ersten Mal 112 selber wählen mussten, habe ich ein anderes Verhältnis zu diesem Fahrzeug, das da durch die Gegend fährt. Es ist nicht irgendjemand, der es braucht, sondern dieses Wissen, diese Feststellung, hey, wir brauchen Rettung, wir brauchen diese Hilfe. Und es ist nicht eine Frage, ob wir sie brauchen, es ist leider oftmals eher die Frage, wann wir sie brauchen. Rettungskräfte, das Rote Kreuz, es ist unverzichtbar. Heute feiern wir Karfreitag. Dieser Feiertag, das hat Anke vorhin schon hier so aus ihrem Gespräch mit Naemi am Frühstückstisch auf den Punkt gebracht, das ist irgendwie so ein merkwürdiger Feiertag. Das ist, ja, es ist ganz offensichtlich keiner, der Partystimmung erzeugt. Ihr habt alle eure Partyhüte, eure Luftschlangen und Tröten irgendwie zu Hause gelassen. Weil es irgendwie so eine eigenartige Form von Feiertag ist. Und da kann sich durchaus mal diese Frage stellen, wozu um alles in der Welt braucht's ihn? Wozu braucht's einen Karfreitag und wozu braucht's das Kreuz? Das ist eine Geschichte, ganz ehrlich, wenn viele Menschen, die heute aufwachen, sagen sich, jo, wozu brauche ich diesen Feiertag? Und warum soll ich mir beispielsweise noch von so einer veralteten Regelung hier verbieten lassen, heute zu tanzen oder sonst irgendwas? Wozu das Ganze? Wozu braucht es das? Und wenn du kurz in dich hineinhörst und dir vorstellst, es stellt dir jemand diese Frage, hey, wozu um alles in der Welt brauche ich Karfreitag und das Kreuz? Wenn du kurz für dich für einen Moment überlegst, was so in Gedanken, du musst es jetzt nicht hier laut ausbreiten, ja? Vielleicht macht dich das relaxter. Aber kurz für dich durchdacht so, was würdest du auf diese Frage antworten? Warum um alles in der Welt braucht es das? Bei der Suche nach einer Antwort drauf kommt vielleicht eben auch dieses Stichwort, das gerade schon hier mit hier Bibo und Tatütata verbunden war. Es geht um Rettung. Es braucht Hilfe. Und vielleicht führt dich dein Gedankengang hier auch zu so einer Bibelstelle, wie Christine sie vorher schon vorgelesen hat, nämlich aus dem Johannesevangelium, diese zwei sehr bekannten Verse, wo Jesus selber sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, der soll nicht verloren gehen, sondern er soll das ewige Leben haben. Gott hat einen Sohn, also Jesus, nicht in die Welt geschickt, gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Auf der Frage, warum Kreuz, warum Karfreitag, bekommst du hier zwei orange markierte Aussagen. Menschen sollen nicht verloren gehen, sondern im Gegensatz dazu das ewige Leben haben. Und darum geht es heute. Warum um alles in der Welt? Genau das. Und wenn das Rettung ist, keine Ahnung, so dieses nicht verloren gehen und ewiges Leben haben, um ehrlich zu sein, ich finde es sehr, sehr abstrakt, sehr, sehr allgemein, ja, eben nicht so wirklich handgreifbar, greifliche Aussagen. Was um alles in der Welt bedeutet das? Das mag ich heute mit dir angucken. Das nochmal ganz konkret vor die Nase bekommen. Weil es stecken zwei Dinge dahinter. Dieses nicht verloren gehen, da geht es darum, wovor rettet uns denn jetzt Jesus? Ja, nicht verloren gehen. Das würde ja bedeuten, jemand bekommt Hilfe, bekommt Rettung, die er zwingend braucht. Jesus tut alles, damit jemand nicht ohne Hilfe zurückbleibt. Und das zweite, ewiges Leben zu haben, das ist das Wozu, das Wohinein rettet Jesus. Darum geht's heute. Das sind zwei Abschnitte der Predigt. Und damit du nachher ein bisschen relaxter auf dem Stuhl sitzt, der erste Teil ist der lange, der zweite ist der kürzere, okay? Ja? Also so ein bisschen Erwartungsökonomie hier zu wissen, was kommt hier auf mich zu, wenn du denkst, oh Schnapp, Teil 1 geht mir viel zu lang und es kommt nochmal was, oh Hilfe. Erste ist ein bisschen länger, zweite ist ein bisschen kürzer. Und um das irgendwie konkret hinzubekommen, irgendwie ganz konkret zu sehen, was es bedeutet, wovor Jesus uns retten will und wohinein er uns retten will, gucken wir einen Abschnitt an, der in der Bibel kurz vor Schluss ist. Ja? Der so wirklich so kurz vor Ende zu Hause ist. Du findest ihn in Offenbarung. Das ist das letzte Buch der Bibel in Offenbarung 20, die Verse 11 bis rüber ins Kapitel 21 zum Vers 5. Und eben zwei Teile davon, zwei Abschnitte lesen wir uns. Das erste eben aus Kapitel 20, das sind die Verse 11 bis 15. Und da steht Folgendes. Und dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und für sie gab es keinen Platz mehr. Und ich sah die Toten, die Mächtigen und die einfachen Leute. Und sie standen vor dem Thron. Bücher wurden geöffnet. Darunter war auch das Buch des Lebens. Und dann wurde das Urteil über die Toten gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Und da gab es mehr die Toten heraus, die in ihm waren. Und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Über alle wurde das Urteil gesprochen, über jeden so, wie es seinen Taten entsprach. Und der Tod und das Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite Tod, der See aus Feuer. Und wer nicht im Buch des Lebens stand, der wurde in den See aus Feuer geworfen. Schnauf noch zweimal mit mir durch. Ja? Atme noch zweimal mit mir durch. Jedes Mal, wenn ich diese Worte in der Bibel lese, muss ich durchatmen. Was hier beschrieben wird, ist atemberaubend und das nicht unbedingt im positiven Sinn. Es beschreibt diese Gerichtssituation am Ende der Zeit, eben hier am Ende der Bibel wird es beschrieben, was am Ende der Zeit passiert. Da tritt Gott als Richter auf. Und Tote werden wieder lebendig und Gott, so heißt es, spricht über jeden von ihnen, jeden von uns, sein gerechtes Urteil. Und entscheidend, ob es eben beim Freispruch landet oder mit einer Verurteilung endet, regelt sich, das ist fast gar klassisch deutsch, man könnte fast meinen, es wäre deutsch, ja. Es orientiert sich an gewissen Dokumenten. Papier regelt an dieser Stelle. Es sind unterschiedliche Dokumente. Es ist von Büchern die Rede und vom Buch des Lebens. Die Bücher, von denen zuerst die Rede ist, sie beschreiben dein und mein Leben komplett. Da würde Google neidisch werden. Ja, Gottes Urteil richtet sich nach dem, was unser Leben ausmacht. Steht hier. Gottes Urteil richtet sich nach den Taten, die in diesen Büchern aufgeschrieben sind. Und wirklich wie ein Buch, das offen vor Gott liegt, kennt und sieht er uns. Das ist das, was wir hier gesagt bekommen. Und es bringt mich, wie gesagt, zum Schlucken. Zum Dastehen und sagen, ich brauche noch mal 2 Atemzüge mehr. Die Taten, sie zeigen deine und meine Gedanken, deine und meine Worte, dein und mein Handeln. All das, was Gott eben auch gerade nicht entspricht. Und vielleicht gehst du an diesen Text mit so einer Erwartung dran, so fast gar so ein bisschen ökonomisch, so plus, minus, solange sich am Ende das Ding irgendwie halbwegs die Waage hält, solange gerade mal irgendwie eine schwarze Null rauskommt, wird es schon okay sein. Aber das steht hier nicht. Vielleicht hast du die Erwartung und die Hoffnung, ich bin eigentlich jetzt nicht heilig, aber ich gehöre auch nicht in die Kategorie Mörder und in der Kategorie Hitler bin ich auch nicht zu Hause. Aber das steht hier nicht. Es ist nicht das Entscheidende. Gott spricht das Urteil. Und es heißt in Vers 15, und das ist da wiederum der für mich härteste Vers in diesem Abschnitt, da heißt es, wer nicht im Buch des Lebens stand, der wurde in den See des Feuers, aus Feuer geworfen. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? So formuliert es ein Deutschrap-Künstler, Materia, der sich diese Frage stellt. Oh mein Gott, dieser Himmel, wie komme ich da bloß rein? Oh mein Gott, dieser Himmel, wo zur Hölle soll der sein? Wie komme ich da um alles in der Welt rein? Und das, was uns die Bibel vor die Nase hält, ist diese entscheidende Tatsache, dass es hier sich um dieses Buch des Lebens dreht. Das Buch des Lebens, wie um alles in der Welt komme ich da bloß rein. Manche würden sagen, ist das die Gästeliste vom Himmel? Wer darauf steht? Gibt es da jemand, der vielleicht auch mit plus 1 drauf steht, dass ich irgendwie so schwupps mit dem zusammen irgendwie hineinkomme? Hier heißt es, wer nicht im Buch des Lebens steht, der wird dort nicht hineinkommen. Im Buch des Lebens stehen Menschen, die zu Gott gehören. Es ist nicht irgendwie das Letzte, die letzten positiven 5%, die sozusagen das Verhältnis zwischen Gutem und Schlechtem am besten abgeschnitten haben. Was dieses Buch des Lebens ausmacht, was es bedeutet, wie man da um alles in der Welt hineinkommt, wie es Materia besingt, das bekommen wir schon in diesem Vers gesagt, der heute schon mal vorkam und der heute Überraschung immer wieder vorkommen wird. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, soll eben nicht verloren gehen, sondern er soll das ewige Leben haben. Wenn du dich fragst, wie Menschen in das Buch des Lebens kommen, dann bekommst du in Johannes 3, Vers 16 diese kurze, knackige Antwort drauf. Wer steht im Buch des Lebens? Es sind alle, die an Jesus glauben und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Alle, die von Herzen zugeben, Gott, ich passe nicht zu dir. Gott, ich brauche dich. Denn in mir hast eine Kraft, die überhaupt nicht mit dir matcht, die überhaupt nicht mit dir zusammenpasst. Das ist diese Kraft, die die Bibel Sünde nennt. Und diese Kraft zeigt sich in allem. In meinen Worten, in meinen Gedanken, in dem, was ich tue. Und sie zeigt vor allem, ich passe nicht zu dir. Ich passe nicht zu dir, dem guten, heiligen Gott. Gott, du bist der komplette Gegensatz dazu. Gott, ich brauche deine Hilfe. Es sind alle, die darauf vertrauen, dass Jesus als Gottes Sohn für sie am Kreuz gestorben ist, damit diese Trennung von Gott überwunden wird. Alle, die wissen, dass sie Jesus brauchen, um wieder ein Teil von Gottes Familie zu werden. Das sind diese Leute, von denen gesagt wird, dass sie im Buch des Lebens stehen. Die Frage, wovor rettet Jesus? Das war der erste Teil. Wovor rettet Jesus? Und wohinein rettet Jesus? Das war der zweite. Die Antwort auf dieses, wovor rettet Jesus, bekommen wir hier gesagt. Davor, von Gott zu Recht und gerecht verurteilt zu werden. Davor, für immer von ihm getrennt zu werden, verloren zu sein, um nochmal Johannes 3,16 zu schnappen. Da davor, das zu erleben, was hier beschrieben wird als ein See aus Feuer. Und wir haben es mit einer Kultur bei uns zu tun, die irgendwie diese Vorstellung hat, ja, See aus Feuer, das ist der Fleck, wo nachher der Teufel regiert oder so. Ja, das ist so dieses Bild, das du in ganz viele Cartoons oder Vorstellungen oder was weiß ich, in so Comedy-Geschichten siehst, ein Ort rot, Flammen und irgendwo rennt so ein gehörnter Kerl mit Dreizack rum und piekst Leute. Das ist nicht die Bibel. Ich weiß nicht, woher du diese Vorstellung hast, woher unsere Gesellschaft diese Vorstellung hat, aber Spoiler, nicht aus der Bibel. Kurz vor unserem Abschnitt, auch in Offenbarung 20, da wird gesagt, der Teufel und alle, die mehr oder weniger zu seinen Mächten gehören, sind dort bereits und sind dort gefangen und kommen dort nicht raus. Die Frage, wovor rettet uns Jesus? Du bekommst sie in Offenbarung 20 so vor die Nase gehalten. Mit allem Schmerzlichen, das dort vielleicht auch damit verbunden ist. Und die Frage bleibt, wie geht's dir mit dem, was du da gehört hast gerade? Was ist deine Reaktion drauf innerlich? Wie sitzt du heute hier drin, wenn du dir das von mir so erzählen lässt und hörst? Dieser Abschnitt aus Offenbarung 20, der kann wahnsinnig furchterregend sein. Ich merke das, wie schon gesagt, selber. Es ist einer der Abschnitte, die mir Gänsehaut auf den Unterarm treiben, die mir Sorge machen um Menschen. Und doch steht es in der Bibel. Doch ist es Wirklichkeit. Ich kann es nicht irgendwie einfach wegstreichen. Dann steht es zwar nicht mehr in meiner Bibel drin, aber es ist ja trotzdem Wirklichkeit. Ich kann es nicht einfach verschweigen. Eine christliche Band, die haben das sehr drastisch englisch formuliert und auch ihr mit der deutschen Übersetzung, dass sie gesagt haben, I can't grow cold if hell is hot. Es kann mich nicht kalt lassen, wenn die Hölle heiß ist. Es kann mich nicht kalt lassen, dass Offenbarung 20, 11 bis 15 in der Bibel steht. I can't grow cold if hell is hot. Es kann mich nicht kalt lassen. Und vielleicht bist du heute hier und bist ehrlich gesagt geschockt davon. Vielleicht hast du irgendwas Religiöses erwartet. Und sagt, okay, das mache ich mit, das ist okay. Aber vielleicht nicht da damit, dass dieser Text aus Offenbarung 20 da ist. Dass es den überhaupt gibt. Die Bibel ist super eindeutig. Es ist nicht die einzige Stelle. Es ist immer wieder ein Thema. Und die Frage nochmal, die Frage, wo du und ich, wo wir die Ewigkeit verbringen werden, sagt die Bibel, es hängt nicht von guten Taten und Karma ab. Es hängt nicht von deinem freundlichen sozialen Verhalten und von deiner Hilfsbereitschaft ab. Es hängt nicht an großzügigen Spenden. Es hängt nicht an deinem Ehrenamt für die Böblinger Tafel oder was du hier in der Gemeinde tust oder sonst was. All diese Dinge sind gut, verstehe mich nicht falsch. Aber für diese Frage, wo du und ich, wo wir die Ewigkeit verbringen, ist es nicht entscheidend. Entscheidend ist es, dass du zu Jesus gehörst. Und manchmal denkt man ja so, ja, das so mit Bibel und christlicher Glaube, das ist so ein bisschen wie Bergwacht und Seenotrettung. Ja? Bergwacht brauchst du nur, wenn du bergsteigen gehst. Oder als irgendwie komplett wirrer Touri mit Flipflops an der Bergstation aussteigst und dann ein Stück hoch gehst. Oder wenn du als ambitionierter Segler irgendwie plötzlich mitten im Sturm hängst. Das ist für ein paar spezielle Leute ist das super wichtig.
Aber wir bekommen hier in der Bibel gesagt, vor Gottes Thron muss sich jeder von uns verantworten. Die Bibel sagt uns, es betrifft jeden Menschen. Vielleicht hast du das, was du hier gehört hast, schon mal was gehört, aber vielleicht auch einfach ignoriert. Vielleicht versucht, es wegzudiskutieren. Kann man das überhaupt so wörtlich verstehen? Und da gibt es auch unter Theologen ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Ist es vielleicht nicht nur eine Mischung aus Angstmache vor und falsche Interpretation der Bibel? Diese Gedanken, diese Aussagen gibt es. Ich halte sie für fahrlässig, ich halte sie für falsch. Und verstehe mich richtig. Ich sage dir das heute Morgen nicht, weil ich Bock habe, Leute Angst mitzumachen mit dem, was in Offenbarung 20 steht. Aber wenn das Wirklichkeit ist, dann kann es mich nicht kalt lassen. Dann kann es dich und mich nicht kalt lassen. Vielleicht denkst du gerade an einen Herzensmenschen. Ein Mensch, der dir wichtig ist. Dein Partner, deine Kids, deine Eltern. Und die Tatsache, dass sie vielleicht mit Jesus bisher so gar nichts anfangen können. Ich kenne das an vielen Stellen. An meiner alten Stelle habe ich das erlebt. Hier eine Familie, zwei Kinder. Der eine kann mit Jesus super viel anfangen. Wir haben eine lange Geschichte miteinander gehabt. Das ist spannend, was aus diesem Kerl geworden ist. Und sein Bruder wiederum überhaupt nicht. Und es zerreißt diese Eltern daheim. Und sie hoffen und beten, hey, dass es einen Punkt gibt, an dem ihr Junior mit Jesus was anfangen kann. Und auch als Hinterbliebene ist das eine dicke Geschichte, zu sagen, boah, die große Sorge, wo ist dieser Mensch, den ich liebe, der mir wichtig ist? Wo ist diese Person zu Hause in der Ewigkeit? Von außen bekommt man das nicht immer sauber klar auf die Kette. Und sagen, was ist in diesem Menschen passiert? Wir sehen oftmals das Äußere, ja, auf jeden Fall. Was gibt jemand von sich? Aber das, was auch im Stillen immer Mensch passiert, das weiß Gott. Und ich bin froh, dass nicht ich entscheide, sondern Offenbarung 20 sagt, Gott entscheidet, nicht ich. Vielleicht bist du auch ein bisschen zornig auf Gott. Das könnte auch sein, dass du heute hier bist und ein Stück zornig auf Gott bist. Wie passt das zusammen, das, was du gelesen hast und das Bild, das du von ihm hast? Ist das wirklich ein liebender Gott? Und wie toll kann die Ewigkeit bei Gott sein, wenn da ein geliebter Mensch fehlt? Wie passt das zu ihm? Und auch da schauen wir nochmal Johannes 3, Vers 16. Musst du mit beginnen, das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Dass Gott sich ganz hergibt, nicht nur ein bisschen, damit keiner verloren gehen muss. Das ist Karfreitag, dass Gott sich ganz hergibt, nicht nur ein bisschen. Nicht nur ein bisschen einen Finger ausstreckt, sondern ganz da ist, ganz zu uns kommt. Das ist, wovor Jesus dich und mich retten will. Und weiter geht's in dem zweiten Abschnitt. Wie gesagt, der ist deutlich kürzer. Das kommt direkt danach. Vers 15 aus Kapitel 20 geht direkt über in Vers 1 aus Kapitel 21. Und dort wird ein ganz anderes Bild entfaltet, was dann im Anschluss passiert. Und da heißt es, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, die sind vergangen und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, und sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieht sie her, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und er fügte hinzu, schreib alles auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Was davon, wovor werden wir gerettet? Und das ist jetzt das Zweite, wo hinein? Wenn Jesus das sagt hier, Gott gibt seinen eigenen Sohn her, nicht nur damit Menschen nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, da genau darum geht's. Was passiert mit denen, die im Buch des Lebens geschrieben sind? Und wir bekommen hier gesagt, sie sind in Gottes unmittelbarer Nähe. Da heißt es, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst ist bei ihnen. Und das, was du hier mal kurz in so ein paar knappe Versle hörst und liest, beschreibt etwas, wenn du in deine Bibel reinguckst, das seit dem dritten Kapitel der Bibel, schwupps, nicht mehr der Fall war. Seit Kapitel 3 in der Bibel sind Menschen nicht mehr so in Gottes Nähe zu Hause. Gott gibt ihnen Hilfen, um mit ihm in Kontakt zu sein. Aber in all dem dazwischen ist es nicht diese Wirklichkeit. Und in all dem dazwischen sitzt Gott nicht rum, bohrt in der Nase oder sagt, naja, passiert halt, ja, shit happens. Nein, in diesem ganzen Stück dazwischen ist Gott dran, damit das Wirklichkeit wird. Damit genau das, was in Offenbarung 21 hier beschrieben wird, und das hier ist nur der Anfang davon, dass das Wirklichkeit wird. Bei der Frage, wohinein Jesus dich retten will, du bekommst es hier gesagt, in Gottes unmittelbare Nähe. Gott als der wildeste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Und auch mit Abstand der Beste. In seiner Nähe, in seiner unmittelbaren Nähe heißt es, da ist Trost zu Hause. Da werden Menschen wieder heil. Wenn ich es mit meinen ganz einfachen Worten sagen darf, in Gottes Nähe haben Taschentücher ausgedient, ja. An diesem Zeitpunkt, gut, wahrscheinlich schon davor, aber spätestens an diesem Zeitpunkt ist Tempokonkurs. Das heißt, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, das ist vergangen. In Gottes unmittelbarer Nähe, da findet alles Schmerzende, alles Beklagenswerte ein Ende. Der Heil Gottes zerbrochene und Taschentücher werden nutzlos. Vielleicht hörst du das heute und sagst, es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht bist du da und sagst, ich warte eigentlich schon längst drauf, dass das endlich Wirklichkeit wird. Oder sagst du, es ist genau die Hoffnung, die mir hilft, in diesen heutigen Tag zu gehen. Auf der Alp, da habe ich einen Mann kennengelernt, hier der Heinrich, Rentner. Und weiß ich war bei denen hier mit beim Festbau und dann haben sie noch mehr Besuch gekriegt. Und der andere Besuch fragt ihn dann so, Heinrich, wie geht's dir? Ja, Heinrich, wie geht's dir? Ja. Ja, das ist mit Dialekt immer so eine Sache. Der eine versteht es, der andere nicht. Heinrich, wie geht's dir? Und seine Antwort war ganz einfach, es geht heim. Es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Es geht dem entgegen, was spätestens hier Wirklichkeit sein wird. Es geht schon jetzt, sagt er, nach Hause zu Gott und es geht dem entgegen, was Offenbarung 21 beschreibt. Es ist diese Hoffnung, die ihn an diesem Tag aufstehen lässt. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich bin irgendwie gerade erst so dran, da überhaupt ein Stück davon zu begreifen. Oder vielleicht ist es auch eine Hoffnung, wo du sagst, genau jetzt, wo wir den Tod von einem lieben Menschen betrauern, ist es das unsere Hoffnung. Ist das die Hoffnung für meine Mama, für unsere Oma. Auch das ist gut möglich. Du hast es gehört, wovor und wohinein Jesus uns rettet. Und genau darum braucht es diesen Karfreitag. Jesus rettet uns davor, von Gott zu Recht und gerecht verurteilt zu werden. Davor, für immer von ihm getrennt zu sein. Davor, was in der Bibel hier als See aus Feuer beschrieben wird. Und Jesus rettet uns hinein in eine Ewigkeit bei und mit Gott. In Gottes unmittelbare Nähe. In diesen Raum, in diese Umgebung, die keine Taschentücher mehr braucht. Wie gesagt, Karfreitag öffnet dir die Tür dazu. Und da ist Jesus, der zu dir sagt, komm, ich habe alles für dich gegeben, damit du nicht verloren gehst. Ich habe alles gegeben, damit du ewiges Leben geschenkt bekommst. Du kannst eigentlich selber gar nichts dafür machen. Es ist nichts, was du erwirbst aus Leistung oder so. Es ist dir gegeben. Jesus steht da und sagt, hier bin ich, komm. Wenn du mir vertraust, dann bekommst du jetzt schon eine Realität geschenkt, die jetzt schon ein Stück weit Wirklichkeit ist. Es geht nicht irgendwas um etwas, das irgendwann erstmal in der Ewigkeit beginnt, sondern die Bibel sagt es so dick und deutlich, schon jetzt lebst du mit dem Bürgerrecht im Himmel. Dort gehörst du schon jetzt hin. Schon jetzt lebst du mit Gott und als Teil seiner Familie. Schon jetzt leben wir in einem Leben, das durch Gott ein Stück weit zu heilen beginnt. Schon jetzt, das Leben mit ihm wird zu einem Vorgeschmack auf das, was Offenbarung 21 dir beschreibt. Und die Frage bleibt, wie wirst du darauf reagieren? Wenn du möchtest, lade ich dich ein, im Stillen darauf zu reagieren, mit Jesus zu sprechen. Und ich mache den normal laut gebeteten Abschluss. Jesus, deine Worte in der Bibel, gerade in Offenbarung, die lassen mich einerseits erschrocken und gleichzeitig auch hoffnungsvoll zurück. Das zu sehen, wovor und wohinein du uns retten willst. Du stehst da und lädst uns dazu ein, als derjenige, der am Kreuz alles dafür gegeben hat, damit das Leben in eine andere Richtung gehen kann. In eine Richtung, die uns heimführt zum Vater. Du weißt, was die Einzelnen gedacht, gebetet haben. Und ich bitte dich um dieses riesige Geschenk, dass du dich ihnen da drin, mittendrin, wo sie gerade stehen, zeigst. Als der alles dafür gibt, dass wir nicht verloren gehen, getrennt bleiben von Gott, sondern hineingebracht werden, hineinbeschenkt werden in die unmittelbare Nähe zum Vater. Danke dir. Amen.